Ja, ihr Lieben, Christopher hatte uns schon ganz viel Werkzeug gezeigt, was man so zum Gärtnern gebrauchen kann. Da sind zwei Sachen, die sehr wohltuend sind, nämlich Wasser und Dünger. Und es waren zwei Werkzeuge, ich habe nämlich noch eins dazugestellt, die nicht ganz so wohltuend sind. Eine Schere, die beschneiden kann. Und ich habe hier die Axt hingestellt, die Axt, die fällen kann. Die heutige Predigt habe ich überschrieben mit "Die Axt im Gemeindehaus erspart nicht den Zimmermann". Und ich würde gerne zum Anfang nochmal beten. Herr, ich bitte dich, dass du uns jetzt die Herzen und Augen öffnest, dass du uns Mut machst, wenn es Wachstumsschmerzen gibt und uns die Bereitschaft schenkst, dass dein Heiliger Geist genau hingucken kann und dass wir zu dir hinwachsen können, dass wir als Gemeinde so heilig und rein sind, wie du uns haben möchtest, wie du das willst, dass deine Braut ist. Herr, segne uns jetzt und Herr, schenk mir deinen Geist, dass du durch mich sprechen kannst. Amen. Bäume üben eine Anziehungskraft auf uns aus. Sie sind Fixpunkte an markierten Wegen oder Routen. Sie waren früher Versammlungsorte, unter anderem um Gericht zu halten. Und sie sind Schattenspender an heißen Tagen. An Tagen wie diesem weiß man das, wenn man irgendwo unterwegs ist, sehr zu schätzen, wenn man dann irgendwo auch ein schattiges Plätzchen findet. Und Bäume sind oft mehrere Generationen Menschenleben alt. Sie sind eine Konstante an einem Ort. Sie üben eine gewisse Macht aus. Bebauungspläne müssen manchmal auf alte, naturgeschützte Bäume Rücksicht nehmen. Bäume vermitteln uns damit auch einen Eindruck davon, dass es etwas gibt, was länger andauert als unser menschliches Leben, was vielleicht so 70, 80 Jahre zählt, sondern sie sind auch ein Sinnbild für Ewigkeit, für lange Zeitspannen. Und Bäume faszinieren mit ihrem Wachstum, mit dem Farbenspiel im Herbst bei Laubbäumen. Und wenn Laubbäume ihre Blätter verlieren, es ist immer wieder faszinierend, im Frühjahr aufs Neue zu sehen, dass aus diesem kahlen Holz neue kleine Äste, neues Blattgrün sprießt. Genauso wie auch aus abgeschlagenen Baumstümpfen manchmal neue Triebe sprießen und eine neue Pflanze entstehen kann. Und alle Bäume können Frucht tragen. Viele dieser Früchte nähren uns Menschen, manche nähren einfach nur Tiere. Und bildhaft sind Bäume wie wir Menschen. Und auch die Bibel nutzt dieses Bild des Baumes mit seinem Wachstum und seinen Früchten. Ich gehe mal davon aus, dass den meisten von euch jetzt gerade auch der Psalm 1, Vers 3 einfällt. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Oder eben auch, weil jemand vorhin ja auch die Wurzeln ansprach, der Vers aus Kolosser 2, Vers 7, wie ein Baum in der Erde, sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Wenn Bäume fest und tief verwurzelt stehen und eine gute Versorgung mit den benötigten Nährstoffen und Wasser haben, dann wachsen sie prachtvoll, sind besser gegen Schädlingsbefall geschützt und können Frucht tragen. Und auch alte, knorrige Bäume können Frucht tragen. Oftmals sehr viel reicher auch als junge Pflanzen, oft so, dass sie auch gestützt werden müssen. Wie steht es um dich? Stehst du in vollem Saft? Bringst du Frucht? Was bist du? Bist du ein kleiner, schützenswerter Setzling, der noch ganz aufwendig vor Wildfraß geschützt werden muss? Oder ein seit einigen Jahren prächtig wachsender Baum? Oder ein Baum, den eine Schmarotzerpflanze langsam seine Schönheit und Kraft nimmt? Oder eine alte, knorrige Eiche, die Anziehungskraft für Mensch und Tier hat? Überleg, welche Frucht hast du hervorgebracht? Und welche weißt du selber? Und welche haben andere bei dir erkannt? Ganz grundsätzlich stehen Bäume selten allein. Meist ist der Wald eine Gemeinschaft von Bäumen, ein System, dem es nur dann gut geht, wenn es den einzelnen Bäumen gut geht. Bäume brauchen einander, um zu wachsen, sich auszurichten. Das kann man im Wald beobachten. Und die Sämlinge benötigen mitunter die Beschattung und den Schutz alter Bestandspflanzen. Und auch die Benachbarung gewisser Pflanzen ist vorteilhafter. Meistens die verschiedenen Bäume, die das Wachstum besser gedeihen lassen als eine Monokultur. Jetzt drängt sich ja fast auf, dass ich das Bild des Waldes für die Gemeinde nutzen will. Aber nein, ich glaube, dass auch die Gemeinde selber ein Baum ist. Sie ist mehr als nur eine Gemeinschaft einzelner Bäume, die nebeneinander existieren. Sie ist wie ein Baum. Was für ein Baum ist die Petrusgemeinde? Ist sie ein Baum voller Pracht, voll nahrhafter Früchte? Oder entspricht die Petrusgemeinde auch ein Stück weit wie dem Baum auf dem Foto, was ihr jetzt gleich sehen werdet? Dieser Baum ist zum Teil prächtig grün und zum Teil wohl auch dem Licht anders zugewandt, aber zum Teil sieht es auch aus, als habe er da totes Geäst. Der Predigttext, den ich für heute rausgesucht habe, in dem geht es auch um einen Baum. Aus Matthäus 3, Vers 7 bis 10. Das ist die Passage, wo Johannes der Täufer anfängt zu taufen. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nach, nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt: Wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu wecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ein heftiger Text, ein Text, der ja, den Richter der Zeiten und nicht nur den liebenden Gott im Mittelpunkt hat. Johannes der Täufer richtet diesen Warnruf an Juden, an Menschen aus Gottes Volk, an diejenigen, die Gott kennen sollten. Wir als Gemeinde sind auch Menschen, die Gott kennen sollten. Und auch für uns gilt, dass wir uns nicht einfach so auf Abrahams Samen berufen können. Wir können in der Segenslinie unserer Vorfahren stehen. Wir können uns an ihrem geistlichen Leben orientieren. Aber es gilt, Gott hat keine Enkel, Gott hat nur Kinder. Nur in einem frommen Zuhause aufgewachsen zu sein, bedeutet keinen Automatismus. Bedeutet nicht, dass ich automatisch wachsen werde. Es ist ein Geschenk und eine Gnade, aber auch eine Herausforderung, zu erkennen, dass wir die Herrschaft Jesu über das eigene Leben annehmen müssen. In jedem Fall gilt es, die Sünde als eine Trennung von Gott zu begreifen und zu überwinden. Als Gemeinde, als Bekehrte wissen wir, was Sünde ist, was uns nicht gut tut, was uns verdirbt. Verdorben ist nämlich etwas, was nicht mehr zu gebrauchen ist, zu dem eigentlichen Zweck. Und Sünde verdirbt. Wir sind dann von Gott nicht mehr so zu gebrauchen, wie er es möchte. Als Christen, die sündig werden, brauchen wir nicht mehr die Beschreibung dessen, was Sünde ist. Wir wissen, was Sünde ist, was uns von Gott trennt. Wir brauchen den Entschluss, der Sünde ein Ende zu setzen und umzukehren. Was genau meine Sünde ist und was genau deine Sünde ist, das kann jeder ganz persönlich feststellen. bedarf, dass wir einfach auch auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und das ist oft ganz schön schwierig in dem Tumult um uns rum, weil der Heilige Geist oft sehr, sehr leise spricht. Und das heißt auch immer, ich muss da eine Priorität setzen. Ich muss die Priorität setzen, dass Gott als Erster zu mir sprechen darf und dass das wichtiger ist, was Gott zu mir sagt. Ich kann da einen Exkurs machen. Als ich angefragt wurde, ob ich heute predigen wollte, habe ich so überlegt, ja, passt das? Eigentlich hast du ganz viel auf der Agenda und ist das gerade der richtige Zeit? Und du hast auch eigentlich kein Herzensthema, über das du gerade predigen möchtest. Und eine Christin, mit der ich beruflich zu tun habe, der hatte ich erzählt, dass ich eine Predigtanfrage habe und überlege. Sie guckt mich an und sagt, trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn. Und ich habe gedacht, ja, sie hat recht. Prioritäten setzen. Und dann sprachen wir über Bäume als heilige Orte, als Orte zum Beten. Und sie zeigte mir dieses Bild. Und in dem Moment wusste ich, Gott gibt mir dieses Bild und ich soll jetzt dazu was sagen. Und das war für mich relativ unbequem. Und gerade auch, als ich diesen Predigttext sah. Und ich habe gedacht, nein, wir wollen als Gemeinde wachsen und wir müssen manchmal auch unbequeme Dinge hören. Die Gemeinde als Baum ist gemacht zum Wachsen und um Frucht zu tragen. Und wenn wir Sonntag für Sonntag hier sind, Gottes Wort hören, uns ihm aussetzen, aber uns nicht wirklich versorgen lassen, uns nicht in Bibellese und Gebet weiter in das vertiefen, was wir da sonntags gehört haben, dann werden wir irgendwann wie Zweige ohne Grün und Frucht. Dann sind wir zwar da noch an dem Baum, aber nicht in dieser Pracht, in dem Blattwerk, wie es eigentlich gedacht ist. Dann ist der kargere Teil auch keine Unterstützung mehr, keine Wachstumsunterstützung mehr für den Rest des Baumes, sondern ist letztendlich ein Stück weit hässlicher als der Rest des Baumes und ist auch viel mehr gefährdet, zum Beispiel von Pilzen befallen zu werden und von innen heraus nach außen dürr, trocken zu werden und abzusterben. Deshalb nochmal die Frage, was bindet dein Denken, deine Zeit, deine Kraft? An welcher Stelle kommt Gott? Wo versorgst du dich nicht gerade ausreichend mit dem Wasser des Lebens? Wo fehlt dir gerade der Dünger? In Bezug auf eine Gemeinde kann das sein, dass die Gemeinde sündhaft wird, weil sie zu sehr menschliches Organisationsvermögen, Technik, Zeitgeist, Aktivismus einfach auf das Machen setzt und zu wenig auf Lehre, auf Gebet und auch auf Gott machen lassen. Also auch zulassen, dass der Heilige Geist wirkt. Und immer dann, wenn ich selber feststelle, dass ich die leise Stimme des Heiligen Geistes nicht höre, in dem mich umgebenden Getöse, dann brauche ich jemanden, der mir deutlich sagt, wo ich gerade falsch unterwegs bin. Ich habe Situationen in meinem Leben gehabt, wo genau das so war und wo ich froh bin, dass jemand den Mut hatte, da auch in mein Leben hineinzusprechen. Das ist nämlich so, dass die Pflanze auch immer einen Gärtner braucht. Jemanden, der die Wuchsrichtung korrigiert, der die Pflanze beschneidet. Der Gärtner kennt die Pflanze. Er weiß, wie die Krone ausgeprägt sein sollte, welche Triebe gekappt werden müssen oder ob etwas zur Veredelung aufgepropft werden muss. Gott kennt mich. Gott kennt dich. Er weiß, was du brauchst, was ich brauche. Er weiß auch, was die Gemeinde als seine Braut braucht. Und er weiß, wo Wildwuchs passiert. Bei Bäumen kann man feststellen, besonders ertragreich sind diejenigen, deren Wuchsbild optimal gestaltet wird und die regelmäßig beschnitten worden sind. Das sind Bäume, an denen der Gärtner häufiger arbeitet und intensiver. Und so ein verlängerter Arm des Gärtners Gottes, sind wir als Geschwister zueinander. Deshalb meine Frage, sorgen wir uns wirklich um das gegenseitige Wachstum? In unserer Gesellschaft ist es ziemlich unpopulär, in das Leben eines anderen Menschen hineinzusprechen. Jeder soll so nach seiner Fasson selig werden. Und ich frage mich dann manchmal auch, maßt man sich da was an, wenn man in das Leben des anderen spricht? Aber ist es nicht letztendlich Gleichgültigkeit, es nicht zu tun? Sind wir nicht letztlich aufgefordert, wenn der Heilige Geist uns etwas aufzeigt, den anderen in Liebe zu korrigieren? Mich schmerzt es, wenn Menschen, die Jesus kennengelernt haben, sich haben taufen lassen, irgendwann wieder inhaltsleer leben. Und wenn wir nicht mehr aufeinander aufpassen und wahrnehmen, wer welche geistliche Entwicklung bzw. auch Rückentwicklung durchlebt, kann es dann auch final dazu kommen, dass man sich Wege trennen müssen. Und ich denke da auch immer noch an Geschwister, die dieser Gemeinde den Rücken gekehrt haben. Und einige von denen sind ohne neue Gemeinde. Und es sollte uns generell aufschrecken, dass immer mehr Menschen meinen, sie könnten Glauben leben ohne diesen Gemeindeverbund, ohne eine gemeindliche Anbindung. Ich bin davon überzeugt, dass die Reibungen, die in diesem Beziehungsgeflecht der Gemeinde geschehen, uns im Glauben auch reifen lassen. Und wir müssen uns dabei aber auch vor Augen führen, dass gerade in diesem Beziehungsgeflecht ganz, ganz tiefe Verletzungen entstehen können und die auch ganz mühsam und langwierig nur heilen. Und deshalb sehe ich es als unser gemeindliches Scheitern an, wenn wir nicht versöhnt miteinander leben können, wenn wir nicht Seelsorge im klassischen Wortsinn betreiben, wenn wir uns nicht um das Seelenheil desjenigen, der daneben uns sitzt, hier in diesem Raum auch sorgen. Ausdruck von dieser Seelenpflege ist unter anderem das Angebot des Hope-Teams. Ist das, was unsere Hauskreise machen, auch das, was in Dienstgruppen geschieht. Aber das ist nicht abschließend. Darüber hinaus ist jeder von uns gefragt. Das ist quasi unsere regelmäßige Challenge, zu gucken, versorge ich mich selber nur sonntags hier oder bin ich auch in der Pflicht, den anderen mitzuversorgen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle, wenn wir irgendwo abwegig unterwegs sind, unsere Geschwister brauchen. Denn das wirkt sich aus, wenn ein Teil nicht gut im Wachstum ist. Das gilt für mich, das gilt für dich. Und das gilt für den Anspruch, dass unsere Gemeinde die Reinheit und Heiligkeit Gottes widerspiegeln soll. Und das kann auch bedeuten, dass kurativ für den ganzen Baum bei schwerwiegenden Fällen sowas wie Gemeindezucht einsetzen muss. Das ist ein ganz alter Begriff und ich weiß, bei vielen stellen sich die Nackenhaare auf, bei mir selber auch, weil ich damit ganz viel auch schmerzhafte und ungerechte Prozesse verbinde. Aber Zucht hat eigentlich im Wortsinne was ganz Positives. Es kommt von ziehen, von erziehen, von aufziehen, von in die richtige Richtung ziehen, von korrigieren. Und in diesem Sinne nutzt Gott unsere Geschwister auch für uns als Gärtner. Und die Bibel gibt da ganz klar auch eine Marschroute vor, wie wir das pflegen können. Wenn es ein Problem zwischen zwei Menschen gibt, sind die beiden es, die erstmal das klären sollten untereinander. Wenn das nicht funktioniert unter den vier Augen, dann sollten sie sich jemand Drittes, Außenstehendes hinzuziehen. Das geht auf einen Gedanken aus 5. Mose 19 zurück, dass man so einen Fall immer auch prüfen muss, dass es keine Falschentscheidungen gibt und da ist ein neutraler Dritter immer ganz hilfreich. Und wenn dann immer noch keine Umkehr, keine Buße da, wo Sünde ist, möglich ist, dann sollte die Gemeindeleitung, sollten die Ältesten als diejenigen, denen die Gemeinde anvertraut ist, mit involviert werden. Und erst dann, wenn nach wie vor Unversöhnlichkeit im Leben, ein Verstoß gegen Gottes Gebote besteht, Irrlehre, Irrwege sind, dann greift auch notfalls final eine Trennung voneinander. Und auch da, in diesem Fall, gilt das, was Paulus gesagt hat: Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann, damit eben Gemeindezucht nicht wie eine Axt ist. Eine Axt, die zerstört, die umhaut. Ich kenne da Beispiele aus Gemeinden, wo in einer Art und Weise quasi nach Katalog ausgeschlossen wurde. In der Ursprungsgemeinde meiner Eltern wurden alle Frauen sofort aus der Gemeinde ausgeschlossen, wenn sie unverheiratet schwanger wurden. Da war keine Chance, nochmal neu mit Gott zu starten. Ja, wir haben als Gemeinde das Handwerkszeug, wir haben als Gemeinde die Axt. Aber diese Axt in dem Text, in dem Bibeltext, setzt Jesus final an. Und deshalb, nur weil wir die Axt haben, ersetzt das noch nicht den Zimmermann. Wir brauchen den Zimmermann. Jesus hat als Erstberuf Zimmermann gelernt, weil sein Vater Zimmermann war. Zimmermänner bauen Häuser, bauen Dachstühle, nehmen Innenausbauten vor, bauen Fachwerkkonstruktionen oder auch gar Fertighäuser, Fenster, Türen, Treppen, Trennwände, Außenverkleidung, was auch immer. Das sind die Aufgaben eines Zimmermanns. Also ein Zimmermann baut etwas, er baut etwas auf. Das ist stabil und das ist konstruktiv und das bietet Raum zum Leben. Und genauso ist Jesus. Jesus baut auf, Jesus bietet Raum zum Leben. Es bedarf dann seiner Liebe zu uns, dass wir umkehren können. Es bedarf seiner Hingabe ans Kreuz und seines Geistes, damit wir Buße tun können und dieser Liebe gerne folgen, umkehren und wachsen können. Jesus hat den anderen Menschen im Blick gehabt. Und das müssen auch wir, wenn wir wollen, dass Gemeinde wächst. Und das ist oft unheimlich schwierig und ich weiß das von mir selber auch. Ich weiß auch, mit welchen Scheuklappen ich manchmal hier durchgehe. Wir sind aber aufgefordert, von Jesus zu lernen und den Mut zu haben, in Liebe zu mahnen und zu korrigieren. Denn es geht um Heiligung der Gemeinde. Es geht aber um Zurückgewinnen und nicht um auszuschließen. Und das macht auch den Unterschied zwischen uns und irgendeinem anderen Verein, der jemand aus dem Mitgliederverzeichnis streichen würde. Und deshalb frage ich uns nochmal, sind wir ein prächtiger, reiche Frucht tragender Baum oder müssen wir einfach nochmal uns auch beschneiden lassen an manchen Punkten? Wir sollten uns als Gemeinde immer kritisch anschauen, in welcher Gefahr wir stehen können, ob wir trendabhängig sind oder traditionalistisch werden, ob wir an manchen Punkten weltlich sind oder gesetzlich oder ob wir in der Gefahr stehen, laut zu werden. Muss unser Verhältnis zu Gott noch enger werden und die Erkenntnis von ihm noch stärker? Für mich heißt Gottes Erkenntnis auch, ihn zu fürchten und sich nicht zu betrügen und sich nicht Zerrbilder aufzubauen. Wir haben Gott, den liebenden Vater. Wir haben Gott, den allmächtigen Herrn und Schöpfer. Und wir haben ihn auch als Richter am Ende der Zeit. Und es ist Jesus, der Zimmermann, der die Axt am Ende der Zeit anlegen wird. Dann, wenn sein Urteil lautet, dass keine guten Früchte getragen wurden. Und noch ist Gnadenzeit. Und das ist das Schöne. Und ich frage mich, wie wird unsere Gemeinde von außen wahrgenommen? Was sehen die Kelsterbacher mit ihren Augen, wenn sie den Baum unserer Gemeinde sehen? Was sehen sie? Wie ist es um uns bestellt? Werden wir seiner Heiligkeit gerecht? Wenn wir Jesus immer ähnlicher werden, dann werden wir als Gemeinde anziehend sein. Dann ist seine Liebe zwischen uns zu sehen. Und das ist was viele Fremde jetzt schon oft sagen. dass sie sehen, dass wir anders miteinander umgehen. Und dazu müssen wir immer wieder auf Jesus schauen, auf seine Maßstäbe und uns nach ihm ausrichten, wie nach dem Licht. Die Pflanze braucht Licht, um sich da auszurichten, müssen uns von ihm beschneiden lassen, um besser zu wachsen. Wir müssen miteinander barmherziger sein, uns nicht zerfleischen und uns immer wieder neu klar werden über unsere gemeindliche Identität. Wenn wir ein Baum sind mit dichtem grünen Blattwerk, dann sind wir einladend, dass darunter jemand Platz nimmt und sich ausruht. Dann ist unsere Gemeinde attraktiv. Wenn wir eine Gemeinde sind, die nach Gottes Willen Frucht bringt, dann sind wir der Ort, der andere sättigen kann. Und wir werden dann auch der Ort sein, der Samen wirft, wo weiteres Wachstum geschieht, wo neue Bäume wachsen können. Und eine solche Gemeinde wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass die Petrusgemeinde wirklich eine Gemeinde ist, die in voller Pracht dasteht, prall behangen mit Früchten, und dass hier nicht nur gesnackt wird, sondern Menschen wirklich Erholung für ihre Seele finden, Ruhe und Sättigung erfahren. Und dass wir ein Baum sind, mit dem andere gerne verwachsen wollen. Ein solcher Baum ist attraktiv für Jung und Alt. Ein solcher Baum ist ein Baum, der gastfrei ist. Es ist ein Baum, durch dessen Zweige der Heilige Geist weht und dessen Krone sich gemeinsam im Gebet hin und her bewegt und in Ehrfurcht vor Gott wächst. Wir sollten immer wieder neu unseren Wachstumsanspruch vor Gottes Wort prüfen. Uns muss bewusst sein, wir können nicht machen, dass wir wachsen. Wir können Aktivitäten haben, die Menschen einladen, aber das bringt nichts, wenn unsere eigene Nährstoffzufuhr nicht optimal ist und wenn Gott nicht gerade unsere Wuchsrichtung dahingehend bestimmt. Ich möchte, dass unsere Gemeinde ein Baum ist, der im wahrsten Sinne des Wortes in den Himmel hineinwächst und an dem der Herr nicht die Axt legen will und ihn ins Feuer werfen möchte. Ich möchte, dass wir relevant sind und unsere Aufgaben erfüllen, denn dann erfüllen wir unsere Gemeindevision. Und deshalb bitte ich uns, dass wir jetzt gemeinsam vor diesen heiligen Gott treten, ihn anbeten, ihn, das Opferlamm, ihn, den Richter am Ende der Zeit. Er ist würdig und er hat die Kraft, unsere Gemeinde zu gestalten. Und ich lade euch ein in der Woche, dass jeder bei sich selber noch mal guckt, wo noch Wachstum nötig ist, wo Beschnitt nötig ist. Mir selber sind viele Punkte aufgefallen in der Predigtvorbereitung, an denen ich arbeiten lassen muss von unserem Vater. Und ich könnte mir vorstellen, dass jedem von uns das so geht, dass wir gärtnerische Pflege brauchen.